Crop FM, Ausgabe Nummer 335. Wir schreiben den 1. Mai 2015. Meine Gäste heute Abend sind Stefan Franke und Benny Pump und die beiden haben auf Hörerwunsch einen Erdstall geviewt. Und auch heute gibt es natürlich wieder den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar wie immer über die Website von CropFM, CROPFM.at, CropFM.at, einfach reinsteigen, Fragen reintippen und ich gebe es sehr gerne an die Telefongäste weiter. Ja, zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, man kann mir E-Mailen und es gibt einen Podcast. Die Links finden sich alle auf der Startseite, Links zum Archiv, in dem alle Sendungen als MP3 und Real Audio vorhanden sind. Im Archiv gibt es auch eine Suchfunktion und eine Direktlink-Funktion, um einzelne Beiträge zu verlinken. Forum wird betreut von Wingman, das ist einer der Gäste heute, Stefan Franke alias Wingman und Unarmed. Das Coverbild ist wieder einmal von Matthias Töpfer gestaltet, in Anlehnung an so unser letztes Bild zum Thema Remote Viewing. Allerdings zeigt es im Hintergrund, wo sich die beiden virtuell aufgehalten haben sozusagen. Die Illustration zur Sendung stammt wieder von Matthias Töpfer. Mehr zu seiner Kunst gibt es auf bilderdämmerung.de bzw. auf www.fakebuch.ateliertöpfer mit oe.de, vor allem für angehende Buchautoren und Autorinnen sehr interessant. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Spendenknopf findet sich auf der Startseite zum Beispiel relativ weit oben, ein bisschen rechts oder im Archiv dann gleich links, das Ei mit dem rosa Herzen an dieser Stelle. Großes Danke an alle, die es schon angeklickt haben. Website läuft auf fetznetz.it, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, digitale Drogen auf dem Vormarsch, ein Artikel erschienen auf netzfrauen.org, eine sehr interessante Seite. Die Grenzen des Erlaubten, weg mit den Psychopharmaka, her mit den Vital Vibes. Der Transmitter im Nacken leitet modulierte Ströme, sogenannte Vibes, durch die Haut direkt in die Kranialnerven, die ins Gehirn führen. Die Vibes beeinflussen so das sympathische und parasympathische Nervensystem und die Gehirnströme und damit schließlich auch den Ausstoß von Botenstoffen und Hormonen. Während herkömmliche Drogen chemisch in den Botenstoffspiegel eingreifen, setzt die digitale Droge einen Schritt davor an. Sie beeinflusst direkt das Gehirn und das Nervensystem und damit auch das Bewusstsein. Und ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wenn dann irgendwann mal so ein Gadget von Apple rauskommt, dass man sich einfach ans Telefon ansteckt, hinten im Nacken die Sonde und schon geht es einem viel besser. Neue Aufnahmen des hellen Flecken auf Ceres gibt es auch, ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Neue Aufnahmen der NASA-Sonde Dawn zeigen die mysteriösen hellen Flecken auf der Oberfläche des Zwergplaneten Ceres, darunter auch die aus zwei solcher Flecken im Inneren eines Kraters bestehende bekannteste und rätselhafteste Struktur dieser Art, nun aus einer Entfernung von nur noch 22.000 Kilometern. Allerdings liefern auch diese Aufnahmen keine neuen Erkenntnisse darüber, um was es sich bei diesen stark reflektiven Flecken tatsächlich handelt. Naja, und vielleicht können ja meine beiden Gäste Licht in die Sache bringen. Auch Ceres wurde von dem, zumindest von Stefan Franke, soweit ich weiß, schon mal geviewt. Ja, und hier geht es gleich weiter mit meinen beiden Telefongästen und einem Remote-Viewing mit Wunsch-Target. Wir haben uns heute einen Erdstall vorgenommen, der in der letzten Sendung mit Heinrich Kusch auch angesprochen wurde. Ein äußerst interessantes Exemplar, muss ich sagen, nämlich jener, der auch von Dr. Neugebauer kurz vor seinem Tod noch untersucht wurde. Leider konnte er seine Erkenntnisse nicht mehr veröffentlichen. Und ich dachte mir, das wäre doch ein interessantes Target für eine solche Sendung. Und tatsächlich, es wurde gewählt, es gab da einen Forums-Thread vor ein paar Monaten, ich glaube im Februar, und dieses Target wurde schließlich gewählt. Bin jetzt sehr gespannt auf die Sendung. Stefan Franke und Benny Pump jetzt gleich live auf CropFM. We'll be right back. Bei mir in der Leitung Benny Pump und Stefan Franke. Hallöchen, könnt ihr mich gut hören?
Ja, guten Abend.
Ihr seid auf einer Freisprechanlage, daher müsst ihr beide relativ laut reinsprechen und wir dürfen auch nicht gleichzeitig reden, was bei einem Interview sowieso nicht der Fall sein sollte. Ja, danke, dass ihr heute da bei mir zu Gast seid. Freut mich sehr, euch wieder mal on air begrüßen zu dürfen. Wir haben ja schon einige Sendungen bestritten, auch zum Thema Remote Viewing. Benny Pump, du warst auch bei der letzten Sendung zu Gast. Und diesmal haben wir uns etwas ganz Besonderes vorgenommen, nämlich einen dieser Erdställe, und zwar einen ganz, ganz besonderen. Und vielleicht, wenn jemand da mehr darüber wissen möchte, einfach auf die Sendung, sie ist jetzt eh verlinkt auf dem Ankünder. Also nicht jetzt, weil jetzt hört man natürlich diese an, aber die Sendung Versiegelte Unterwelt. Dort besprechen wir unter anderem diesen Erdstall, den wir heute besprechen wollen. Der befindet sich in Niederösterreich, in einem Dorf. Und vielleicht mal ganz kurz, ich meine, wie gesagt, ihr seid jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal beide zusammen live auf Sendung, aber trotzdem vielleicht kurz Vorstellung. Vielleicht, Benny, fangst du an. Was ist dein Hintergrund? Wie kamst du zu Remote Viewing?
Ich beschäftige mich, seit ich ungefähr 15 Jahre alt bin, mit dem Bewusstsein der Menschen und der Funktionsweisen von dem Bewusstsein des Menschen und bin nahe 2011 auf das Remote Viewing über Stefan Franke, der jetzt hier auch in der Leitung ist, gestoßen. Ja, und wir haben seitdem eigentlich regelmäßig Sessions gemacht auf die verschiedensten Themen.
Okay, und diese Themen, eure Sessions sind ja teilweise auch auf dem Blog, der auch verlinkt ist jetzt vom Ankünder aus, von Stefan dokumentiert.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und auch die heutige Session wird sehr bald als Blogartikel online gehen, wenn das nicht eh schon passiert ist. Ich werde es dann auch zum Sendungseintrag dann noch dazu verlinken. Das heißt, dann hat man es auch schriftlich, dann hat man, glaube ich, auch die Skizzen teilweise, die er da anfertigt, etc.
Ja, also die Session wird jetzt um 20 Uhr veröffentlicht. Ab dann kann man sie dort sehen.
Okay. Stefan, vielleicht ein paar Worte zu dir. Viele eingefleischte Hörerinnen und Hörer kennen dich ja vor allem auch aus dem Forum. Du bist einer der, dankenswerterweise, einer der beiden Moderatoren im Forum. Du hast nicht immer einen leichten Job, aber ja, du machst das, finde ich, ganz hervorragend. Danke auch dafür. Und vielleicht auch ganz kurz jetzt zu dir, noch zu deiner Person. Wie kamst du zu Remote Viewing? Was machst du sonst so?
Ja, also Grenzwissen generell, das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Aber so richtig aktiv begann das Interesse so vor etwa 11 bis 12 Jahren. Das fing dann an mit Bewusstseinsphänomenen wie außerkörperlichen Erfahrungen, luzide Träume und sowas in die Richtung und ging dann halt über die verschiedensten Grenzthemen. Und auch damals hörte ich schon von Remote Viewing, allerdings gab es da nicht viele Informationen drüber, weil das noch so in sich geschlossen war mehr, weil man halt eine Remote Viewing Ausbildung brauchte und das war halt so alles noch recht intern, gab es nicht viele Blogs drüber oder sowas. Und ja, dann kam ich halt 2010 mit Leuten zusammen, die das halt aus den Lehrbüchern gelernt haben, von Manfred Jelinski. Dann haben wir uns das gegenseitig auch so ein bisschen beigebracht. Ja, und 2012 habe ich dann auch eine richtige Remote-Viewing-Ausbildung gemacht. Und seitdem habe ich eigentlich, ja, zum Beispiel mit Benny zusammen sehr viele Projekte gemacht. An die 300 jetzt ungefähr.
Das Thema Remote-Viewing haben wir ja eh schon behandelt. Ich finde es ein äußerst faszinierendes Gebiet. Und natürlich auch das, was wir heute besprechen, es geht da eben um einen Erdstall, über den ich ja noch um einiges mehr, naja, einiges stimmt eigentlich nicht, aber ein paar Dinge hat mir Heinrich Kusch natürlich erzählt, die jetzt auch nicht auf Sendung behandelt wurden. Und was wir jetzt schon im Vorgespräch, heute am Nachmittag hatten wir ein kurzes Gespräch, was ihr mir da schon erzählt habt, was bei euren Viewings rausgekommen ist, das passt zu diesen Dingen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und für mich ja, eine Bestätigung, eine weitere, dass an dieser Technik doch was dran ist, denn es kamen da auch ein paar Dinge vor, die ich euch nicht erzählt habe, die auch nicht on air waren, die mir so Heinrich Kusch eigentlich nur mal so erzählt hat. Und ihr beschreibt da einige Dinge, die da zumindest dazu passen. Ist jetzt natürlich kein wissenschaftlicher Beweis. Das ist auch nicht unsere Intention hier heute. Wir sind ja alle drei, glaube ich, der Meinung, dass Remote Viewing eine sehr interessante Sache ist. Es ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Natürlich kann man sich nicht hundertprozentig auf das verlassen, was aus einem Viewing herauskommt. Ich nehme an, ihr stimmt mir dazu.
Ja, also es ist natürlich immer eine Frage der Datendichte, die gewonnen wird. Wie genau die Frage gestellt wird, also das Tasking, das Erstellen halt eines Targets, einer Zielanweisung sozusagen. Und hinterher natürlich auch die Interpretation. Also man hat zum Beispiel auch Sessions, wenn es jetzt um technische Dinge geht oder medizinische Dinge, da hilft es natürlich auch dann, irgendein Ingenieur oder ein Mediziner zur Konsultation dabei zu haben, um das zu interpretieren. Das ist dann auch immer die Frage.
Ehe wir uns jetzt voll in die Ergebnisse eures Viewings stürzen, vielleicht doch noch mal kurz, beschreibt doch mal den Ablauf dieses Viewings. Das ist ja nicht nur ein Viewing. Ich habe mir da notiert, ihr habt vier unterschiedliche Sessions gehalten, die wir jetzt einfach durchgehen werden. Beschreibt doch einmal, wie das so läuft. Es gab Leute, die dachten, okay, wir haben da jetzt quasi Wunschtarget. Das heißt, sie können sich jetzt schnell irgendwas wünschen und ihr viewt es dann während der Sendung. Das wäre ein Medium. Das seid ihr in dem Sinn jetzt nicht. Das ist eigentlich ein Prozess. Das nennt sich auch technisches Remote Viewing, glaube ich. Das heißt, das ist wirklich ein streng einzuhaltender Vorgang. Und du hast das schon erklärt, also da gibt es einen, der die Tasks erstellt und der andere, der dann viewt und so weiter. Erklärt doch einmal, wie das abgelaufen ist, über welche Zeitspanne und welche Arbeitsschritte nötig waren, um zu diesen Ergebnissen zu kommen, die wir heute besprechen werden.
Ja, also das verlief über vier Hauptsessions und die Zeitspanne war etwa 3 Wochen, 3 Wochen ungefähr. Ja, die Hauptaspekte waren halt erstmal die Erdstallanlage an sich, also die innere Struktur der Anlage und eventuelle Auffälligkeiten darin, dass man erstmal so einen groben Plan, so eine grobe Übersicht versucht zu erstellen. Dann ging es halt um die Intention zur Erbauung. Also welche ursprüngliche Intention hinter der Erbauung steckte. Und schließlich ging es noch um die Erbauer und ihre Werkzeuge. Da sind wir auch auf sehr interessante Daten gestoßen, die wir jetzt im weiteren Verlauf besprechen werden.
Und es waren vier unterschiedliche Sessions. Wie lange dauert so eine Session?
Ist unterschiedlich. Also das kann zwischen einer Dreiviertelstunde bis 2 Stunden dauern, je nach Intensität.
Danach währenddessen werden allerlei Notizen angefertigt. Ihr habt mir da auch einmal so ein PDF geschickt mit Rohdaten quasi. Äußerst spannend, ja. Also die Skizzen und so weiter, natürlich jetzt für mich völlig oder praktisch gar nicht zu interpretieren, aber ja, ein paar interessante Dinge konnte man auch da schon rauslesen. Und danach passiert aber auch so ein Analyseprozess. Beschreib den vielleicht noch einmal kurz.
Okay, Benny, möchtest du?
Also nachdem die Daten aufgeschrieben wurden, werden im Prinzip die einzelnen Aspekte aus allen Sessions, die wir gemacht haben, das waren ja 4 Stück, abgeglichen, wo es Überschneidungen gibt. In diesem Beispiel haben wir immer wieder auftretende Sachen wie, es sind unterirdische Gänge vorhanden, diese sind am korrodieren. Das kann man in dem Sinne dann halt als Tatsache festhalten. Da es in diesem Fall gleich 4 unterschiedliche zu 4 verschiedenen Zeitpunkten gemachte Informationen gibt, die da generiert wurden. Und das kann man dann in dem Sinne als Fakt abhaken.
Und wichtig ist auch, das muss man uns jetzt quasi glauben, oder ich muss das letztendlich auch euch glauben. Benny, du hast keine Ahnung, was hier geviewt wird, ja? Wenn du mit dem Viewing startest.
Nein, habe ich nicht. Von diesem Target habe ich erst am 19. diesen Monats erfahren. Da waren die Targets aber dann auch schon durch. Also
Also am
da.
19. April hast du erfahren. Wir
Genau.
haben schon den 1. Mai. Am 19. April hast du davon erfahren und da waren aber die Sessions also schon durch und auch die Interpretation.
Ja.
Also es war fertig. Und dann erst hat, kennst du die Sendung mit Heinrich Kusch, in der das Target besprochen wird?
Ich habe mir sie mir im Nachhinein noch einmal angehört,
Okay.
natürlich aus Neugierde.
Okay.
Vor dem Viewen, beziehungsweise während des Viewens, habe ich keine Ahnung von dem Target gehabt oder von den Sendungen.
Und ich nehme an, es hatte dann auch nicht irgendwie gedämmert. Also du kennst auch die andere Ausgabe mit Heinrich Kusch nicht, wo wir schon diese Erdstelle besprechen. Die
Wie
kennst du auch.
gesagt, bis zum Zeitpunkt nach der Session, als die Session aufgelöst wurde, wusste ich von den Sendungen nichts, ich wusste nichts von den Erdstellen, das war für mich komplett neu.
Ist wirklich faszinierend, nämlich wie akkurat du da eigentlich genau das beschreibst. Letzte Frage und dann kommen wir wirklich zu den Ergebnissen. Wie hast du, Stefan, Benny, das Target quasi näher gebracht? Hast du da Koordinaten gegeben oder wie ging das? Weil du kannst ihm ja nicht sagen, du view jetzt bitte da die Erdstelle in diesem Dorf.
Ja, also es erfolgt niemals im Klartext, sonst wäre der Vorteil des Remote Viewings weg. Es muss immer blind erfolgen. Das heißt, ich als Monitor weiß natürlich, was das Target ist, aber der Viewer kriegt nur diese Zufallszahl, diese sogenannten Koordinaten oder wie man heute auch manchmal sagt, Target-Referenznummer, weil eine richtige Koordinate ist es ja nicht mehr.
Das heißt,
Früher.
das ist einfach nur eine Zufallszahl, die du verknüpfst, eigentlich mit deinem Bewusstsein kann man sagen, mit diesem eigentlichen Target. Und Benny kriegt dann nur mit diese anonymisierte Zahl, kann man sagen, und konzentriert sich darauf und wird dann automatisch dorthin geleitet eigentlich. Also irgendwie funktioniert das dann. Wie weiß
Genau, so ist das. Also ist
nicht.
eine Zufallszahl, die kannst du dir ausdenken, die kannst du mit einem Zufallsgenerator erstellen lassen, die kannst du dir würfeln, was auch immer. Also die Zahl an sich hat keine Bedeutung. Das ist lediglich eine
Ein
geistige
Anker.
Verknüpfung zu dem Target.
Hochfaszinierend. Okay, dann legen wir los, würde ich sagen. Das heißt, ihr habt über mehrere Wochen eigentlich ist dieser ganze Prozess gelaufen, wenn ich das richtig verstehe. Wie schon erwähnt, 4 Sessions. Beginnen wir vielleicht einmal mit die innere Struktur der Anlage und eventuelle auffällige Eigenschaften darin. Das heißt, das war so irgendwie dein oder ist das jetzt auch das Motto, das Benny gewusst hat, oder ist das nur dein Motto gewesen? Ich meine,
Also das wusste nur ich. Benny kriegt, wie gesagt, nur diese Zahl und es hätte alles kommen können. Und ich habe halt gesehen, dass er, wie wir sagen, on target ist, also im Zielgebiet, als direkt Eindrücke kamen, wie es ist lehmig, es ist braun, es ist matschig, es ist innen, stickig, eingeteilt, überdacht und dass dort Hohlräume sind. Diese Eindrücke hat er dann sehr schnell bekommen und da wusste ich, okay, er ist quasi am richtigen Zielgebiet. Ja, und von dort aus macht man dann weiter. Der Viewer weiß bis zum Ende nicht, was das Target ist. Und in diesem Fall wusste er es bis ganz zum Ende des Projektes nicht. Also bis wir alle Sessions durch hatten.
und wenn jetzt so eine Session angesetzt wird, sagst du ihm dann quasi diesen Satz, die innere Struktur der Anlage und eventuelle auffällige Eigenschaften darin? Nein, oder?
Nein, wie gesagt, also er
Nein.
kriegt nur diese Zahl.
Also er macht im Prinzip 4 Sessions und du als Monitor, glaube ich, nennt man das, hast jeweils eine andere Intention bei dieser Session.
Genau, also es sind verschiedene Sessions. Das kannst du dir so vorstellen. Früher hat man das mit Umschlägen gemacht. Benny würde jetzt halt nur einen Umschlag kriegen mit einer Zahl drauf. Und in diesem Umschlag steckt halt die Anweisung, ja, Viewer, wie haben wir das genannt beim ersten Target? Die Erdstallanlage bei Kritzendorf. Beschreibe die innere Struktur der Anlage und eventuell eine auffällige Eigenschaften darin. So, das stand dann auf der Anweisung, aber die kann er ja nicht sehen. Er kriegt nur die Zahl, die damit verknüpft ist. Das heißt, ich bekomme die Zahl und nachdem ich die Zahl bekommen habe, zeichne ich ein sogenanntes Ideogramm. Das ist eigentlich nichts weiter als eine Linie, die ganz impulsiv nach dem Aufschreiben der Zahl erfolgt. Danach gehe ich hin und taste im Prinzip in diese Linie, die ich gezeichnet habe, hinein und schreibe die Eindrücke auf, die mir dann kommen. Vorwiegend sind das sensorische Eindrücke, das heißt, was kann ich hören, riechen, schmecken, anfassen. Und diese Daten, die werden dann von Stufe zu Stufe, die dann in den Werkzeugen variieren, immer weiter ausgearbeitet.
Interessant. Okay. Aber das Wichtige eben, du weißt dann eigentlich nie, was die Anweisung ist und trotzdem kommt dann ein Ergebnis, das dieser Anweisung mehr oder weniger entspricht. Das finde ich auch interessant. Also du konzentrierst dich dann trotzdem auf jenen Teil des Ganzen, der dann in dieser Anweisung, die nur der Monitor kennt, drinnen ist. Wirklich spannend. Gut, also die innere Struktur der Anlage und eventuelle auffällige Eigenschaften darin. Was habt ihr da erkennen können? Oder was hat Benny da erkennen können?
Also zunächst ist in allen Sessions relativ früh klar geworden, dass sich das Target unter der Oberfläche befindet und dass es sich dabei um Tunnel handeln muss, die zunächst erst einmal aus Lehm und Sandstein bestanden. Gerade die oberflächennahen Tunnel wurden vom Erdreich abgetragen und waren somit ja sehr einsturzgefährdet. Was aber auch daran liegt, dass die, die unter der Oberfläche waren, teilweise sehr breit und eckig gebaut wurden und somit der Druck von oben diese Tunnel sehr schnell zum Einsturz bringen kann. Weiterführend haben sich diese Gänge halt, also die oberflächennah sind, über ein relativ breites Gebiet verteilt. Und immer noch in der Tiefe, wenn man dann etwas runtergegangen ist, hat man festgestellt, so ab 7 Meter ungefähr, kommen weitere Gänge unterhalb der Oberfläche. Das sind steinerne Gänge, die in der Form vergleichbar sind mit Kirchfenstern. Das heißt, die haben einen flachen Boden und spitzen sich nach oben hin zu. Diese Gänge sind an und für sich sehr aus grobporigem Stein. Allerdings sind die bemerkenswert geometrisch, will ich schon fast sagen, gerade verlaufend. Ansonsten wäre da noch anzumerken, dass explizit diese Gänge nicht mehr wie die oberen breit verlaufen, sondern mehr in die Tiefe, statt eben ja über eine Fläche.
Mehr in die Tiefe als über eine Fläche. Wie meinst du das jetzt? Du meinst nach unten?
Genau. Also es gab Gänge, die sind direkt unter der Oberfläche verlaufen, ungefähr so zwischen 2 und 5 Metern. Die haben sich dann nach links, rechts, geradeaus ausgebreitet. Während die Gänge, die ab 7 Meter Tiefe ungefähr angefangen haben, die gingen vornehmlich mehr nach unten. Also nicht mehr nach links, rechts, sondern meistens nur runter.
Und verstehe ich das richtig, je weiter rein du in die Anlage gegangen bist, desto symmetrischer wurden auch diese Ganganlagen selbst? Und
das ging relativ plötzlich, muss ich sagen. Die oberen Gänge, die waren, wie gesagt, alle eher lehmig, matschig, teilweise eingestürzt. Die Bauart war auch völlig anders. Es waren teilweise eckige Bauten. Und schon in der nächsten Erdtiefe, ab 7 Meter, ging es sofort über, zumindest jetzt in dieser Session, dass diese Tunnel eben diese Form der Kirchfenster hatten und da auch sehr symmetrisch geworden sind. Also die Oberflächen, die Wände dieser Tunnel sind auf die ganze Fläche gesehen erstaunlich flach, während die oben ziemlich asymmetrisch, sehr grob geschlagen wirkten.
Okay.
Ja, fast so, als wäre das in einer anderen Zeit gemacht worden oder später hinzugefügt worden.
Ja. Interessant, ja, das gibt ja sehr viele Erweiterungen aus dem Mittelalter etc., also wenn man jetzt, wie gesagt, sich ein bisschen mit den Erdstellen da beschäftigt. Mhm.
Was vielleicht zu den oberen Gängen, die oberflächennahen, noch zu erwähnen wäre, die sich, wie gesagt, zwischen 2 und 5 Metern geschätzt unter der Oberfläche befinden, die sind extrem am Verwittern durch Korrosion, durch Luft. Sie fallen unterm Eigengewicht zusammen und man ist offensichtlich bemüht, das kam dann des Weiteren dabei raus, diesen Prozess des Abwitterns, des Zerfallens zu verhindern. Dazu hat man Erdreich aufgeschüttet, also diese Löcher, die entstanden sind, gefüllt. Man hat Steinplatten benutzt, um Löcher oder Gänge, die offen gelegen waren, wieder zu verschließen, also von der Oberfläche aus. Und man ist sogar hingegangen und hat mit einer, man könnte sagen, Stanze das Erdreich, unter dem sich diese Gänge befinden, festgeklopft, damit eben das Erdreich darunter stabiler wird und nicht so aufweicht und durch die Umweltbedingungen dann halt fortgeschwemmt werden oder weggepustet oder dass sich Erdbewegungen tätigen und diese Tunnel dann dadurch zerstört werden. Also da wurde ziemlich aktiv daran gearbeitet, um den Zerfall dieser Tunnel weitestgehend halt zu verhindern.
Sind diese Tunnel durch den Stein getrieben oder durch Lehm oder verschieden?
Die Tunnel, die derart am Zerfallen sind und die auch restauriert werden, die sind vornehmlich kurz unter der Oberfläche, also bis zu 7 Meter. Die Tunnel darunter, die aus Stein, die sind alle intakt, also soweit ich das hier sehen konnte, wohl bemerkt.
Wie groß ist diese Anlage, die du da erkundet hast? Hast du eine ungefähr Abschätzung, wie viel Meter, Kilometer oder was auch immer das an Anlage war?
Also ich habe den Eindruck, auch wenn ich hier jetzt nochmal auf die Session gucke, dass wir von einem Radius von ungefähr einem Kilometer sprechen. Allerdings habe ich da den Eindruck gehabt, dass diese Tunnel, die darunter folgen, wesentlich tiefer gehen. Also das geht bis also es nähert sich an unterirdische Höhlen an, wo es schon wärmer wird.
Wärmer, warum?
Ja, höchstwahrscheinlich, also wir hatten rotglühendes, also rotes Glühen dort, ein rötliches Licht. Wir haben es jetzt nicht geviewt, das ist jetzt reine Spekulation bzw. Schlussfolgerung. Es könnte sich um Magma handeln.
Okay, also wirklich sehr tief. Das sind ja, das haben wir da tausende Kilometer, ne?
Also es kann durchaus schon in gewissen Tiefen.
Oder hunderte,
ne? Sag mal so, man kennt das ja von Bergwerken. Ich glaube, das tiefste Bergwerk auf der Welt, das ist so 3 Kilometer tief unter der Oberfläche. Und dort wird es halt schon so heiß, ja, dass es schon problematisch wird für Menschen. Also ich glaube, die benutzen dann auch spezielle Lüftungsanlagen und sowas. Und man kann sich das durchaus vorstellen, dass es so tief geht, dass es deutlich spürbar heißer wird. Aber das mit dem roten Glühen, das war jetzt auf jeden Fall viel tiefer darunter.
Also das ist ja unglaublich. Moment, und diese tieferen Anlagen, die sind alle verbunden mit diesem ersten Eingang. Also man geht bei der Oberfläche in einen Eingang rein und dann kommt man auf diese tiefer und tiefer gelegenen Anlagen und das geht dann offenbar weit, weit hinunter.
Interessanterweise, also ich kann mich erinnern, dass ich Benny gefragt habe, ob es dort irgendwo einen Eingang oder Ausgang gibt oder mehrere. Wenn ich mich recht erinnere, kam da keine konkrete Antwort oder du hast es nicht konkret wahrgenommen, richtig? Es könnte natürlich sein, dass wir diese Struktur zum gegenwärtigen Zeitpunkt hatten. Und wie du ja gesagt hast, wurde dieser Erdstall wieder verschlossen oder ist nicht mehr zugänglich.
Das ist die Information, die ich habe. Ja, er ist derzeit jedenfalls nicht zugänglich.
Also wir haben jetzt konkret keinen speziellen Ausgang oder Eingang gefunden.
Es gibt allerdings zwischen den oberflächennahen und diesem steinernen, tiefer liegenden Höhlensystem gibt es einen Schacht, der etwa 5 bis 7 Meter geht, beziehungsweise da fällt das Gelände ab. Und an der Oberseite ist eine Art Sims mit tiefen Nägeln, die in das Erdreich gehen, fixiert.
Eine Art Sims, hast du gesagt?
So eine Art Sims, eine Kante.
Ja.
Und auf der Oberseite sind so Noppen, vermutlich Abrutschschutz, sowie Stangen, die an der Seite befestigt sind, höchstwahrscheinlich, um sich daran abzuseilen. Das heißt, man kommt von den oberen Höhlen durch einen senkrechten Schacht, an dem man sich abseilt, in die tieferen Höhlen rein.
Jemand fragt, wie war die Luft in den tieferen Gängen?
Hast du da einen Eindruck zu?
Also grundsätzlich ist mir nichts großartig aufgefallen, woraus ich annehme, dass da keine extremen Bedingungen vorhanden waren. Also wenn man jetzt in tieferen Gängen unterwegs ist und sich die Atmosphäre verändert, fällt es einem in der Session üblicherweise auf. Das heißt, ich hatte einmal eine Session, da bin ich bis zum Erdkern vorgestoßen und es ist ziemlich schnell deutlich geworden, dass die Luft ziemlich dünn geworden ist und immer heißer wurde. Das war hier nicht der Fall.
Das heißt, du hast dann wirklich eigentlich sensitive Eindrücke auch von diesem Ort, den du da gerade viewst.
Ja. Also wäre dort die Luft extrem geworden, das heißt wesentlich schlechter oder besser oder heißer oder kälter, wie auch immer, dann wäre mir das aufgefallen. Aber es sind keinerlei Veränderungen festzustellen gewesen im Vergleich zu den oberflächennahen Tunneln, wo die Luft an und für sich okay war.
Ja, lebhafte Fantasie, schreibt jemand im Chat. Na, das ist ja ein interessanter Punkt, apropos lebhafte Fantasie. Genau die muss man ja ziemlich unter Kontrolle halten, wenn man sowas viewt. Ne?
Ja, allerdings. Also ein wichtiger Teil des Remote-Viewing-Protokolls ist es, dass man sogenannte AULs, analytische Überlagerungen, das sind Fantasiebilder, die der Verstand generiert aus den reinkommenden Daten, dass man diese halt rausschreibt und los wird. Also sprich, wenn er jetzt halt, was nehmen wir als Beispiel? Oder Karussell ist auch gut. Wenn der Viewer jetzt den Eindruck hat, da ist irgendwas rund und dreht sich, dann sagt sein Verstand vielleicht, oh, das kann ja nur ein Karussell sein. Aber dann guckt man sich diesen Eindruck an, wie kommt man jetzt zu dieser Schlussfolgerung, dass es ein Karussell ist, und entpackt diesen Eindruck und sieht dann, okay, das ist nur rund und dreht sich. Man kann gar nicht wissen, ob das ein Karussell ist. Mhm. Und so vermeidet man dann diese Fantasieeffekte beim Remote Viewing.
Also es ist eigentlich ein Kampf gegen die eigene Fantasie, kann man sagen.
Genau, möglichst das Protokoll, das ist halt so gestaltet, dass durch das Wechselspiel der Gehirnhälften und dieses bewusste Rausschreiben von Fantasieeindrücken, dass das dadurch verhindert wird. Hm. Und dadurch, das ist eigentlich die einzige Technik, die ich kenne, die sowas auch macht. Also analytische Überlagerungen analysiert und dann rausschreibt, sodass man weiterhin nur noch neutrale Daten generiert. Mhm. Und je weiter man, also je tiefer man in der Session ist, desto gleichgültiger wird man auch und desto neutraler sind die Daten, die generiert werden. Dann kommen diese AOLs kaum noch vor.
Okay, ich denke, da braucht man auch sehr viel Erfahrung drin.
Ja, also ein bisschen üben sollte man schon. Also gerade bei Neulingen, ich sag mal so in den ersten 10 bis 20 Sessions, die halten sich gerne noch an AOLs auf, aber sie wissen ja dann auch, dass es AOLs sind. Also wenn sie dann wie bei dem Beispiel sagen, okay, rund und dreht sich, kann nur ein Karussell sein, dann weiß man das ja, dass man gerade die Schlussfolgerung zieht, okay, ich versuche jetzt da irgendwas draus zu machen, obwohl ich es gar nicht wissen kann.
Man muss sich, denke ich, einfach bei den Sessions vor Augen halten, dass es in der Welt unglaublich viele Dinge gibt, die man untersuchen kann. Angefangen bei banalen Sachen wie ein Kugelschreiber, aufgehört bei meinetwegen Exoplaneten oder Pyramiden von Gizeh oder ähnliches. Es gibt zahllose mögliche Targets, die man bekommen kann. Man kann nicht erraten, was es ist. Ergo sind diese AOLs, diese analytischen Überlagerungen ohnehin hinfällig. Die können gestrichen werden, weil ob dieser extrem großen Auswahl, die es an Targets gibt, kann man gleich schon sagen, man kann nicht wissen, was man da viewt.
Mhm. Auffällige Eigenschaften. Gab es da noch irgendwelche auffälligen Eigenschaften, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Es gab in den tieferliegenden Gängen ein Artefakt, welches ich aber ganz gerne später noch behandeln würde, weil zu dem Thema Verschüttungen und Restaurierung beziehungsweise der Erhalt dieser Gänge auch noch sehr interessante Daten gekommen sind, die da vielleicht auch wichtig wären.
Okay, bleibt bitte nahe an eurer Freisprechanlage, damit ihr nicht zu leise werdet. Können wir dann zum nächsten Punkt gehen, die ursprüngliche Intention zum Bau der Anlage, oder gibt es zum ersten Punkt innere Struktur und auffällige Eigenschaften noch etwas?
Also es ist uns was vorgekommen, ich meinte hier jetzt eigentlich noch diese Institution.
Mhm. Okay, machen wir das.
Also es ist uns aufgefallen, als wir nachprüfen wollten, welche Werkzeuge benutzt wurden, um diese Gänge zu erbauen, ich kannte das Target jetzt nicht, nur im Nachhinein, sind uns tatsächlich Werkzeuge reingekommen, die an Presslufthammer, Stanzen, LKWs, Transportwagen und Ähnliches beschrieben wurden. Und wir wollten natürlich wissen, was oder warum diese Leute da arbeiten, und haben festgestellt, dass dieser Zustand, also da, wo dort so massiv gearbeitet wurden, um diese Gänge halt nicht nur zu restaurieren, sondern halt auch teilweise auszuräumen, von einer unbekannten Institution, die etwa 800 nach Christus entstanden ist, impliziert wurde. Diese Institution kümmert sich wohl seit 800 nach Christus um diese Erdstallanlagen, und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder es gab an einem bestimmten Zeitpunkt Ausgrabungen, wo wir eben diese LKWs festgestellt haben, die sogar einen weißen Stern auf der Motorhaube haben, woraus wir nur schlussfolgern können, dass es sich dabei gegebenenfalls um Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Und diese Fahrzeuge haben unter anderem auch Artefakte wegtransportiert. Es ist anzunehmen, dass diese Institution, die sich seit 800 nach Christus um diese Bauwerke kümmert und auch andere, dass diese im Zweiten Weltkrieg Ausgrabungen angeordert hat, eben an diesen Erdstellen, dort zwei Objekte herausgenommen hat, wo wir leider nicht in Erfahrung bringen konnten, was es genau war. Aber nach den Ausgrabungen weite Teile dieser Anlagen den Erdboden gleichgemacht hat, sodass man von außen nicht mehr erkennen konnte, ob da oder dass da überhaupt irgendein Zugang oder irgendwas gewesen ist. Das finde ich an dieser Stelle noch interessant zu erwähnen.
Äußerst interessant. Vor allem irgendeine Idee, was das für eine Organisation ist, die sich da seit 800 nach Christus...
Wir haben diesen Aspekt durchaus untersucht. Diese Organisation existiert wohl noch, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg hat sie existiert. Und ihre Intention ist es, diese Gänge und das darin Enthaltene vor der Politik, Religion und Profitgründen zu schützen. Sie halten sich selber im übertragenen Sinne als die Erben dieser Anlagen, und diese Gruppierung erinnert sehr stark an Bunde, die Geheimwissen einfach schützen davor, dass sie halt zerstört werden oder dass diese Erdanlagen zerstört werden oder das Wissen halt vernichtet wird.
Faszinierend. Aber jetzt, welche Organisation das ist, das konntet ihr nicht rausfinden. Wahrscheinlich und auch...
Ja. Konnten wir nicht genau sagen, aber es liegt nahe, dass die damalige Gegenpartei, also gegen diese Erdstallanlagen, dass sich aufgrund in dem Fall des Katholizismus, welcher diese Erdstallanlagen ebenfalls vernichten wollte, um Platz zu schaffen für ein neues System, eine neue Politik, eine neue Religion, dass diese Institution zu dem Zeitpunkt entstanden ist, um diese Bauwerke eben vor der Kirche zu schützen. Also im wahrsten Sinne des Wortes davor zu verstecken.
Was interessant ist, denn im Mittelalter, also ein bisschen danach, wurden die ja wirklich verschlossen, zerstört, fast panikartig hat man eigentlich dann diese ganzen Erdstallanlagen, also das hat die Forschung von Dr. Kuscher gegeben, im Prinzip verschlossen und einfach aus allen möglichen Gründen, meistens weil halt es gefährlich ist und man sich darin verirren kann, aber zum Teil wirklich panikartig versiegelt.
Eine Art Panik konnten wir bei dieser Aktion des Verschließens nicht wirklich feststellen. Es war, soweit wie
ich... Ich spreche vom Mittelalter jetzt. Ja, ja. Also, okay. Ich dachte, du bist jetzt noch bei 800 nach Christus.
Also zumindest bei seit etwa 800 nach Christus ist es halt so gewesen, dass die Kirche diese Erdstallanlagen eher, ich sag mal, pauschal geschlossen hat. Also nicht aus einem bestimmten Grund, dass man jetzt den Eindruck hatte, okay, da passiert genau dies und das und deswegen macht man es zu, sondern das hatte eher den Grund eines Machtbestrebens, dass man hingegangen ist und gesagt hat, alles, was anders ist als unsere Vorstellungen, wird platt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man hat dann halt diese Terrains dann halt wirklich eingeebnet.
Also im Grunde, wie man halt auch auf heidnischen Kultstätten dann hinterher Kirchen erbaut hat, beziehungsweise diese dadurch ersetzt hat.
Der Eingang, also einer dieser Eingänge, ist ja auf einem Kirchengrund, ne? Also Stefan, das habe ich dir ja auch gesagt, ne?
Ja.
Wirklich interessant. Und diese Organisation, die sich also 800 nach Christus formiert hat, sieht sich als die Erben dieser Anlage und als die Nachfolger quasi jener, die diese Anlage erbaut haben.
Ja, also letzte Aktivität vor Ort war, wie gesagt, etwa zum Zweiten Weltkrieg.
Und es waren offenbar alliierte Kräfte, die da am Werk waren.
Ja, also den Eindruck von diesem weißen Stern auf der Haube nachzuurteilen, das wirkte schon wie dieser Army-Stern von der US Army. Also das sah jetzt nicht nach Drittem Reich oder so aus.
Ein fünfzackiger Stern, nehme ich an, was, oder?
Genau.
Ja. Ja.
Also auch in Säumen von Initialen oben und unten, die konnte ich dann aber leider nicht entziffern. Also das war so verschwommen, dass es im Prinzip nur ein Ring, ein weißer Ring war, der oben drüber ging.
Okay, ja, vielleicht kommen wir auf die noch zurück, aber also wie schon gesagt, diese Gruppe sieht sich quasi als die Erben jener, die diese Anlage erbaut haben. Aber was war eben, und das war ja die zweite Session, die ihr gemacht habt, die ursprüngliche Intention zum Bau dieser Anlagen?
Da konnten wir keinen wirklich, keinen präzisen Grund im eigentlichen Sinne ausmachen. Fangen wir vielleicht mit den Monolithen an, die oberhalb der Gänge aufgestellt sind. Wir haben eine entdeckt und erforscht. Das ist eine eiförmige Struktur. Ich muss gerade mal kurz in die Unterlagen schauen. Okay, hier haben wir es. Also speziell dieser Stein hatte eine Höhe von 2 Metern, etwa 2 Meter breit und eine Länge von 3 Metern. Wie gesagt, dieser Stein war eiförmig und relativ grobporig. Das Interessante bei diesem Stein war, dass er irgendwie mit der Umgebung reagiert hat. Das heißt, direkt unter dem Stein hat man schon feststellen können, dass das Erdreich sich verändert hat auf molekularer Ebene. Es schien statisch aufgeladen. Als wir uns diesen Stein näher angesehen haben, haben wir festgestellt, dass diese physische oder chemische Reaktion, ich weiß es nicht, also das müsste sich ein Fachkundiger dann wohl nochmal ansehen, wächst im Prinzip eine Art Ader oder Stamm senkrecht in den Grund bis ja eben zu diesen Höhlen, wo es dann schon anfängt, dass es da orangenes Licht gibt. Außer diesem Stamm, der senkrecht in die Erde wächst, streuen sich auch noch, man könnte sagen, Wurzeln oder Adern in den Radius unter die Erde. Und die Intention lässt sich, also dieser Bauten lässt sich insofern ableiten, als dass die Gänge an diese Adern heranführen, dass diese Adern angebohrt werden, also sowohl dieser große Stamm als auch diese Ausläufer. Und es wurde aus den Sessions sehr klar, dass da mit unheimlicher Präzision gearbeitet werden musste, weil man Angst hatte, diese Adern, die eben aus diesen Monolithen herauskommen, dass diese zerstört werden könnten.
Also man kann sich das jetzt so vorstellen, man hat obendrauf quasi diesen Monolithen liegen und der erzeugt.
Obendrauf bedeutet aber schon noch in der Anlage, also nicht im Freien.
Oberirdisch.
Ah, oberirdisch. Okay. Also diese Monolithen liegen auch jetzt noch oberirdisch dort, sonst hätte. Aha.
Und die könnten aussehen wie ganz normale Sandsteinfelsen, also mit so ein paar Löchern drin, ganz unspektakulär. Und allerdings unten drunter sieht man halt diese, ja, kristallinen Verästelungen, diese Adern und in der Mitte halt eine dickere kristalline Säule oder ein Stamm, wie man es nennen möchte. Und ja, da finden halt diese chemischen Reaktionen statt und das scheint irgendwas Spezielles zu sein, weil man halt versucht, mit diesen Gängen dort heranzukommen, ohne die jedoch zu zerstören.
Und diese Adern, die er da beschreibt, gehen von diesen Steinen aus, die auf der Oberfläche liegen, und wie tief gehen die?
Wir haben keine Bemaßung in dem Sinne gehabt, aber dieser Mittelstamm, also dieser Hauptteil, der geht bis zu einem Hohlraum, und da unten wird es warm und rot. Das heißt, man kann schon schlussfolgern, dass da bereits Magma ist.
Interessant.
Also es kann durchaus viele, viele Kilometer in den Boden gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Bemaßung gemacht, wie tief das jetzt war. Aber es hat sich wahrscheinlich auch über die Jahrtausende bis dort unten, ist es dort hineingewachsen, kann man sagen, aus irgendeinem Grund.
Das sollte man vielleicht auch noch hervorheben. Diese Steine oben, die reagieren, wie gesagt, irgendwie chemisch oder physisch mit der Umgebung. Und das resultiert darin, dass wirklich ein Wachstum dieser, ich nenne es jetzt mal Adern, dass es ein regelrechter Wachstum ist, der sich dann in die Erde hineinbohrt.
Jemand fragt im Chat, wo kommen die Monolithen ursprünglich her? Habt ihr da irgendeine Idee?
Da haben wir keine Information zu abgefragt.
Irgendwie mehr über den Aufbau dieser Monolithen? Oder dieser Eier? Ihr habt gesagt, eiförmige Steine, habt ihr gesagt.
Genau.
So, ja. Ihr nennt es Monolith, weil es ein also uniformer ein Stoff ist.
Ein Block ist, genau. Aha. Also wir hatten zu Anfang, in den ersten Sessions hatten wir den Eindruck, als wenn innen drin eine Art Metall ist, beispielsweise wie Gold, was extrem leitfähig ist und eben diese Reaktion mit dem Boden verursacht. Allerdings haben die Sessions auf die Werkzeuge, wie diese Gänge geschaffen wurde, wo wir gleich noch drauf kommen können, sich herausgestellt, dass es sich dabei weniger um ein Mineral oder beziehungsweise um ein Edelmetall handelt, sondern tatsächlich um eine Frequenz oder Schwingung, also irgendeine Art Aufladung im Kern dieser Monolithen. Diese erzeugen das Wachstum dieser Wurzeln.
Wurzeln, das sind jetzt diese Verästelungen, ja, die du da gesehen hast.
Genau, diese Adern. Die müssen im Übrigen nicht unbedingt sichtbar sein. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es sich tatsächlich auf molekularer Ebene abspielt, dieses Wachstum. Es kann an einigen Stellen tatsächlich kristallin wirken. Das heißt, man müsste da wirklich mal eine Bohrung machen und eben Proben aus diesen Formationen nehmen. Diese Verwurzelungen, die münden teilweise sogar in Geoden. Und einer der Gänge führte eben zu einer solchen Geode und hatte diese angebohrt. Und da hat man gemerkt, dass der Grund, den man da angebohrt hatte, leicht am Glitzern, am Glänzen war. Also ohne, dass es jetzt irgendwie ein besonderes Material gewesen wäre.
Ja, klingt irgendwie, könnte sein, dass ihr da irgendeine Technologie auch verschreibt, die wir aber jetzt überhaupt nicht verstehen, möglich.
Also bis dahin hatte ich den Eindruck, noch einmal Eindruck bzw. eine Vermutung, das muss nicht den Fakten entsprechen, sondern das ist jetzt eine Schlussfolgerung. Es scheint so, als wenn diese Gänge gebaut wurden, um diese, diese Adern anzubohren und das, was auch immer da drin ist, abzuleiten, umzuleiten.
Faszinierend, okay. Alter?
Alter, haben wir ein Alter?
Das Gesamtalter der Anlage, beziehungsweise seit man da das erste Mal...
Der Steine.
Haben wir das nachgeschaut?
Ich glaube nicht, nein. Also wir haben da nur den gegenwärtigen Zeitpunkt bei diesen Steinen überprüft.
Wir haben aber nachgeschaut, seit das letzte Mal, also bevor diese Geheimorganisation aufgetreten ist, im Frühmittelalter, wo das letzte Mal halt an diesen Strukturen gearbeitet wurde. Es war dann aber schon dieses Objekt hinterher mit den Aufzeichnungen drauf. War das dasselbe oder was anderes?
Ja, also zu den Monolithen obendrauf haben wir leider keine Zeitangaben. Allerdings ist vor dem Zweiten Weltkrieg, als diese Institution an diesen Gängen gearbeitet hat, die letzte Interaktion vor etwa 3000 Jahren gewesen. Es waren Menschen vorhanden. Ich muss gerade mal schauen. Ja, genau. Also diese Menschen hatten eine dunkelbeige Hautfarbe, schwarze, kurze Haare, Schlitzaugen, braun, trugen eher rudimentären Stoff, so wie Leinen oder Hanf, relativ farblose Kleidung, wirkte schon fast wie Wüstenkleidung. Also es waren solche relativ schlichten Stoffmäntel, die man sich einfach umgebunden hat. Das war vor etwa 3000 Jahren und da wurde an einer Struktur gearbeitet, die zylindrisch war, zwei Meter breit ungefähr. Ich bin jetzt nicht sicher, 2 Meter...
6 Meter lang, 2,50 Meter breit und 2 Meter hoch.
Genau, also so eine zylindrische Form. Und diese zylindrische Form wurde beschrieben. Das heißt, man hat Bildzeichnungen drauf gemacht. Und zwar befinden sich diese, ich nenne es jetzt mal Schriftzeichen, zwischen Einkerbungen auf diesem großen Zylinder, der im Übrigen nichts mit dem Monolithen zu tun hat, sondern das ist ein völlig eigenständiger Alltagsgegenstand innerhalb dieser Gänge. Das muss ich nochmal betonen, nicht, dass da Verwechslungen auftreten. Diese Struktur wurde verwendet, um eine Art Tagebuch zu führen. Das heißt, man ist dort hingegangen, hat etwas zwischen dieser Einkerbung, dieser Einteilung geschrieben, und die Atmosphäre, die wirkte schon fast wie eine Art Kultstätte. Also da gingen die Leute hin, haben etwas dort niedergeschrieben. Von der Atmosphäre her war es ja etwas bedrückend, etwas depressiv, muss man leider sagen, und ging wieder fort. Also dieses Objekt schien als Vergleich so eine Art Altar zu sein, zu dem man hingegangen ist. Das Problem bei diesem Objekt ist, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr zerfallen ist. Es besteht zwar zum Großteil aus Stein, allerdings sind auch Sandsteinformationen etc. darin enthalten, wodurch, wenn dieses Objekt an die Luft kommt, sofort zerfallen würde. Etwa wie der Vergleich mit einem sehr alten Buch, dass man schlägt die Seiten auf und dann zerfällt es sofort zu Staub. Das Einzige, was diese Struktur, dieses Artefakt, was heute noch dort vergraben liegt, die Integrität gewährleistet, ist die Tatsache, dass es momentan mit dichtem Erdreich umschüttet ist und dieses Artefakt so komprimiert, dass es an einem Stück bleibt. Allerdings sind etwa 10% dieses Artefakts bereits freigelegt, und dort sieht man die Wirkung, das ist nur noch Staub, es ist komplett zerfallen.
Wer hat es freigelegt?
Das ist eine gute Frage.
Okay. Also zumindest gab es dann Bestrebungen, es wieder zu bedecken, um es erhalten zu können.
Ja.
Das könnte dann diese Institution um etwa 800 nach Christus getan haben, um es halt zu bewahren.
Mhm. Irgendeine Idee, wer diese Leute waren, die vor 3000 Jahren hier waren? Also klingt irgendwie, als wären es Menschen aus dem Osten gewesen.
Also
aus dem fernen Osten eigentlich, ne?
Die Atmosphäre zu dem damaligen Zeitpunkt war sehr interessant. Und zwar fühlten sich die Leute, die dort anwesend waren, was nicht viele waren, von Angehörigen verlassen. Es scheint sehr stark so, als wenn das Nachfahren der ursprünglichen Erbauer wären.
Das heißt, diese Organisation, 800 nach Christus, die ist dann auch mit jenen verbunden?
Die scheint irgendwie auch mit diesen Leuten darin zu tun zu haben. Also bei, das muss ich noch dazu sagen, bei 800 nach Christus ist die Interaktion von diesen Leuten, die eher südländisch aussehen und in diesen Gängen auch mit diesem, ich nenne es jetzt mal Altar, interagiert haben, sind alle Interaktionen mit diesem Objekt und den Monolithen sowie den Erdstellen selber, den Gängen, abrupt abgebrochen worden, und zwar durch diese durch das Vorgehen der Kirche. Und zum selben Zeitpunkt, also so wie die Interaktion von den eigentlichen Erben abgebrochen wurde, entstand halt diese Institution, die sich eben auch selber als die Erben bezeichnen würden, Erben der Geschichte.
Mhm. Irgendeine Idee, woher die kamen, 3000 vor 3000 Jahren?
Ich persönlich gehe stark davon aus, dass es von Generation zu Generation, dass diese Erdsteinanlagen weitergegeben wurden. Allerdings ist das jetzt auch nur eine Vermutung, beziehungsweise eine Schlussfolgerung, da diese Anlagen wohl auch schon in sehr alter Zeit halt benutzt wurden.
Ja, aber ich meine, irgendeine Idee, woher die Leute kamen, die da vor 3000 Jahren an dieser Anlage waren?
Der Eindruck dieser Menschen selber von Aussehen war eher südländischer Natur, ägyptisch. Also es hat keinerlei...
Schlitzaugen, ist irgendwie Ägypter
last time I checked. Vielleicht mit einem asiatischen Touch. Mhm. Also auf jeden Fall wirkte recht südländisch von der Hautfarbe her. Und auch von der Kleidung, das war halt so zweckmäßige Wüstenkleidung, würde man heute sagen. und hat aber auch so einen gewissen orientalischen, asiatischen Touch. Also wer das jetzt genau war, aus welchem Land das heute wäre oder
ja, die Region.
Ja. Region, ja, da haben wir jetzt nichts drauf gemacht. Mhm. Aber es wird, also es sah nicht aus wie aus Europa.
Also keine nordischen Menschen.
Von der Kleidung her vielleicht Griechen, keine Ahnung.
Ja, wobei das dann halt schwierig wird, mit dem Aussehen zu abzugleichen, weil es wie gesagt eher südländisch wirkte.
Technik und Werkzeuge, die da benutzt wurden. Gibt es da noch was zu sagen?
Da haben wir sogar was sehr Interessantes gefunden, was sehr komplex ist. Da möchte ich vorne anstellen. Da wir beim Viewen, beziehungsweise ich beim Viewen nicht weiß, was ich da viewe, habe ich auch keinen Einfluss und will da auch gar keinen Einfluss drauf haben, was im Endeffekt bei rauskommt. Die Ergebnisse müssen nicht immer mit dem Weltbild passen, die man als Viewer oder Monitor hat. Das sage ich gleich vorweg, weil die Technik, die hinter dem Erbauen dieser Anlagen steht, grenzt sich vollständig von den heute üblichen Techniken ab. Und zwar, als die Werkzeuge selbst beschrieben wurden, kam nichts weiter raus als kleine, etwa zylinderförmige oder runde Steine, die gut in die Hand passen. Mehr nicht. Da das etwas seltsam war, dass man nur mit diesen Steinen gearbeitet hat, ich meine, man könnte sie mit den Steinen im Prinzip den als Meißel missbrauchen und sich damit durcharbeiten, da es uns irgendwie seltsam vorkam, haben wir die Steine noch weiter untersucht und festgestellt, dass diese Steine surren. Das heißt, es ist eine Art Frequenz in diesen Steinen enthalten, die wohl genauso in den Monolithen, also in den Steinen, in den großen Steinen, die oberirdisch der Gänge sind, vorhanden sind. Dann sind wir weiter hingegangen und haben einen Stein geöffnet, einfach in der Annahme, dass es sein könnte, dass darin eine Technologie oder Ähnliches verborgen liegt. Innen drin gab es aber nur massiven Stein. Das, was ungewöhnlich war, ist, dass aus dem Stein selbst heraus kleine Lichtkugeln rauskrollen. Wie gesagt, es ist ziemlich seltsam.
Also man kann in einer Session quasi so eine Was-wäre-wenn-Wahrnehmung machen. Zum Beispiel, was würde passieren, wenn man den Stein jetzt wirklich öffnen würde? Oder dass man eine Querschnittsdarstellung macht. Also man kann auch das Innenleben von Objekten erforschen.
Okay.
Ja, das immer noch, also beziehungsweise jetzt umso mehr seltsam erschien, sind wir hingegangen und haben den Ursprung untersucht, wo diese Steine herkommen, ob sie hergestellt werden oder wie auch immer. Und dabei kam bei raus, dass diese Steine wachsen, ähnlich wie Silberfäden aus dem Gestein. Und dabei spielen Magnetismus, Frequenzen und eine Biochemie eine große Rolle. Und diese Bedingungen findet man nur unter dem Erdmantel ab ca. 2000 Kilometer. Das heißt, diese Steine, die zum Bau verwendet wurden, sind natürlichen Ursprungs aus dem, unterer Erdmantel.
Also ja, glaube schon.
Ab etwa 2000 Kilometer. Sie sind nicht hergestellt worden, sondern gewachsen. Und diese treten durch Vulkanausbrüche oder durch Tiefseegräben erst an die Oberfläche.
Also nicht biochemisch, sondern geochemisch.
Geochemisch, ja. So, die Funktion dieser Steine, also was man im Endeffekt da gemacht hat.
Bisschen näher ans Telefon, Benni, bitte.
Die Funktion dieser Steine, die schlägt eigentlich fast das Boden aus. Also man geht hin, nimmt mehrere dieser Steine, es sollte schon eine Mindestanzahl haben, in der Session kam die Zahl 10 bei raus, und legt sie in einer bestimmten Formation dar, das heißt in einem Kreis. Wenn sie jetzt auf dem Haufen liegen würden, gäbe es zwar auch Frequenzen, die aus diesem Stein herausströmen, aber das wäre total chaotisch. Und erst mit dem Anordnen, wie etwa in einem Kreis, verbinden sich diese Steine. Da sie auf eine nicht wirklich bekannte Art und Weise generell untereinander verbunden sind, etwa durch Magnetismus oder wiederum durch Frequenzen. Bei der Session wurde beschrieben, dass diese Steine im wahrsten Sinne des Wortes auf derselben Wellenlänge sind. Wenn man diese Steine jetzt im Kreis anlegt, passiert Folgendes. Sie verbinden sich und im Inneren, also im Zentrum dieses Steinkreises, den man anlegt, verändert sich die Atmosphäre. Das erinnert relativ stark an diese kleinen Pyramiden, die man sich zusammenbauen kann und etwa über Obstschalen legen kann, wodurch das Obst dadurch angeblich länger haltbarer sein soll. In etwa so passiert es auch hier. Die Atmosphäre und die Schwingung innerhalb dieses Kreises verändert sich und steigt im Prinzip kegelförmig nach oben. Also wie ein Zelt geht es bis in die Mitte über diesen Steinkreis, in dem eine Art Wirbel sich von unten nach oben bewegt. Wenn dieser Wirbel oben angekommen ist, dann scheint es, als wenn alle Informationen, die innerhalb dieses Steinkreises sind, auf einen einzigen mikroskopisch kleinen Punkt gebündelt werden. Und das sorgt dann dafür, dass es auf der frequentiellen Ebene eine Art Knall oder Kollaps gibt. Und nach den Beschreibungen aus der Session verlagert sich dann Materie in Information. Das heißt, das, was innerhalb dieses Steinkreises ist, also diese handgroßen Steine, wird in eine Informationsebene verschoben, in der Phase verschoben, wenn man so will.
So wurden diese Gänge gebaut, sagst du?
So wurden diese Gänge offensichtlich gebaut. Also ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben uns auch den Zielort dieser Sachen, die innerhalb dieses Steinkreises liegen, angeschaut. Und es hat sich gezeigt, dass die Dinge dort unsichtbar sind, dass es dort sehr stark nach Stahl riecht, sehr starke magnetische Kräfte vorherrschen, und es eigentlich nichts anderes gibt als eine Art Gitterstruktur. Das ist der Zielort, zu dem die Dinge gebracht werden, die inmitten dieses Steinkreises liegen.
Das heißt, die werden irgendwie weggebracht, weggebeamt.
Mehr oder weniger. Eigentlich ist der Stein, mit dem, den man damit weggefördert hat, nur in der Phase verschoben. Das heißt, die Information, die ist immer noch vorhanden. Der Stein dort ist immer noch da. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Man nehme an, man hat einen...
Das heißt aber, dass... Das heißt, die Gänge, wenn man da durchgeht, durch so einen Gang, dann ist das quasi das Material, das dann nicht mehr sichtbar ist, ist nur phasenverschoben oder so.
Exakt, ja. Das ist in etwa wie, wenn man sich durch einen Eisblock bewegen will und man verändert einfach den Aggregatzustand des Eises. Dann bleibt Wasserdampf. Das Wasser ist nicht wirklich weg. Also es existiert weiter als Dampf, ist aber durchschreitbar.
Das ist auch bei den jetzigen Gängen ist das so?
Ja, es ist nach wie vor so.
Okay. Weiter.
Gut. Also diese Art der Technik erlaubt es natürlich, dass man diese Steingänge baut, ohne diese Tonnen an Material, was dabei entstehen würde, wenn man sich
da
gräbt, dass man das irgendwie nach draußen schaffen würde.
Es ist nur zu hoffen, dass dieser Zustand eben stabil ist, aber offenbar ist es, ne?
Das wäre natürlich echt unpraktisch, wenn es dann aus der Phase zurückkommt.
Demnach
müssten die Gänge dann sofort wieder massiver Stein sein.
Das heißt aber auch, dass man diese Gänge eigentlich ja jederzeit komplett verschließen könnte, so als wären sie nie gegraben worden.
Rein theoretisch, ja. Rein theoretisch. Dabei müsste man aber wohl wieder diese Steine verwenden, um diesen Prozess rückgängig zu machen.
Die vorher beschriebenen.
Die vorher beschriebenen, genau. Also diese handgroßen Steine, wo man dann, die alle auf einer Wellenlänge sind. Was da interessant ist anzumerken, ist, dass diese Steine wohl dieselbe Wellenlänge oder Frequenz hatten wie die Steine an der Oberfläche, die eben diese kristallinen Adern in der Erde erzeugen. Was auch immer das zu sagen hat.
Okay, das heißt, das hängt irgendwie zusammen.
Das hängt irgendwie zusammen, ja. Die Gänge, die sind gebaut worden, um die Adern, die die Monolithen erzeugen, im Prinzip anzuzapfen. Auf jeden Fall hat man sich diesen kristallinen Säulen dann halt angenähert. Man hat sie angekratzt, sodass sie im Prinzip, man könnte sagen, in die Gänge hineinströmen können.
Aber jetzt so wirklich den Zweck dieser Anlagen, das ist ein bisschen ein Kreisschluss für mich. Also die Anlagen wurden gebaut, um diese Adern, diese Energieadern, diese kristallinen, die du da wahrgenommen hast, quasi zu verfolgen oder zu stärken, und gleichzeitig ist das auch die Art, wie sie entstanden sind. Weißt du, was ich meine? Also, aber das ist ein Henne-Ei-Problem jetzt. Also was war jetzt zuerst?
Also was wir als Eindruck hatten, war halt, dass diese Anlagen auch immer wieder modifiziert wurden und verschiedene Zwecke hatten. Nämlich als wir die Intention geviewt haben, warum das gebaut wurde, da landeten wir ja zuerst bei dieser Gruppe von vor 3000 Jahren, die da halt diese sogenannten Tagebucheinträge in dieses Artefakt hineingraviert hat. Das war dann die ursprüngliche Intention, aber es geht scheinbar noch weiter zurück.
Okay. Also man kann jetzt spekulieren, das sage ich jetzt auch ganz deutlich, man kann spekulieren, das hat jetzt nichts mehr mit den Sessions zu tun, was ich jetzt sage, dass diese Adern bewusst gesetzt worden sind, um sie vielleicht als eine Art Treibstoff zu nutzen, dass man es abgeleitet hat. Man kann weiter spekulieren und kann sagen, das, was mit den Steinen funktioniert, dass man Materie einfach verlagert, könnte man theoretisch auch mit Lebewesen versuchen. Möglicherweise, wie gesagt, es ist jetzt gerade nur eine Idee, die mir kam, hat man versucht, das Konzept der Steine, die ja da nur handgroß sind und nur eine begrenzte Anzahl vorhanden ist, eben in einer etwas größeren Dimension nachzustellen. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung.
In der letzten Session habt ihr auch versucht, dem Zweck der schwarzen und Anführungszeichen Kommunikationssteine, welche in Erdstellen gefunden worden sein sollen, auf die Spur zu kommen. Seid ihr da irgendwie weitergekommen?
Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den Werkzeugen, die wir jetzt beschrieben haben, und der Kommunikationssteine selber, wurde eine Abfrage gemacht, eine sogenannte Ja-Nein-Abfrage. Dabei ist man hingegangen und hat diese Werkzeuge, die hier geviewt wurden, mit einem Z versehen als Codierung und die Kommunikationssteine mit einem Y, und hat dann abgefragt, ist Z gleich Y? Und das Ergebnis war ja.
Also es wird mit solchen Codierungen versehen, damit der Viewer halt nicht weiß, was er da auf Ja, Nein überprüfen soll. Also man schreibt jetzt nicht im Klartext Kommunikationssteine und diese Werkzeugsteine, sondern man codiert das halt für den Viewer.
Aber diese Kommunikationssteine, die gefunden worden sein sollen, das heißt, die hat irgendjemand in diesen ich meine, Heinrich beschreibt da solche schwarzen Steine, die meint er. Also die dann auch irgendwie, ich habe da schon Mails gekriegt, ist das irgendwie Black Goo und so, keine Ahnung, vielleicht. Und die sind identisch mit den Steinen, mit denen diese Gänge erbaut wurden?
Ja, also zumindest nach dieser Abfrage.
Okay.
Unglaublich. Also eine spezielle Session auf die schwarzen Kommunikationssteine haben wir jetzt nicht gemacht.
Ja.
Dann blieb keine Zeit mehr zu, aber es sind halt diese Werkzeugsteine in dieser anderen Session aufgetaucht. Ja, und laut der Abfrage haben die miteinander zu tun.
Sind aber nicht identisch.
Also zumindest nicht von der Farbe her. Also wenn du jetzt sagst, die Kommunikationssteine sind grundsätzlich schwarz, diese hier waren mehr grau.
Die waren grau. Also und in diesen in der Nutzung selbst, wie sie halt da lagen, unterirdisch, waren diese Steine mattgrau. Also relativ unspektakulär sogar.
Aber eben diese Kommunikationssteine, die verändern ja auch ihre Farbe, wenn man sie angreift und so. Also das ist tatsächlich so. Ne? Das
also zum Zeitpunkt.
Und da muss ja den Konjunktiv kann man ruhig lassen da. Also wenn du diese meinst, diese schwarzen Steine, die wurden gefunden. Ja? Die hat der Heinrich auch selbst angegriffen, und wie gesagt, die verändern ihre Farbe, schaut dann aus wie Nachthimmel mit Sternen, wenn er drauf greift. Also so tiefschwarz mit weißen Pünktchen, wenn ich mich da jetzt recht erinnere und so.
Wobei, wenn ich mich recht erinnere, ändern die Kommunikationssteine ihre Farbe nicht erst, nachdem sie berührt wurden oder erhitzt wurden?
Ja, sag ich, also wenn man sie berührt, dann ändern die ihre Farbe.
Was ist denn die Ursprungsfarbe dieser Steine, wenn sie bloß unter der Erde liegen, ohne dass man sie anfasst?
Müssen wir jetzt, ich glaube, wir besprechen sie in der Sendung, versiegelte Unterwelt, ich glaube, sie sind bläulich und dann Wären sie schwarz oder nein, es ist glaube ich umgekehrt.
Okay.
Kann ich da jetzt nicht so genau sagen, aber in der Sendung Versiegelte Unterwelt besprechen wir es.
Okay. Also jedenfalls nach der Abfrage handelt es sich bei diesen Werkzeugen um die Kommunikationssteine nach dieser Abfrage. Man kann das nochmal nachprüfen, aber jetzt speziell aus der Session ging da ein Positiv raus hervor.
Na, das ist spannend. Das heißt, man sollte diese Dinger wahrscheinlich wirklich noch viel genauer untersuchen, unter Umständen. Außer ihr jetzt euch da jetzt völlig, aber ja.
Das ist ein sehr weitläufiges Thema.
Ja.
Also es gibt da auch sehr viele unterschiedliche Strukturen, auch Zwecke, wozu diese Erbstallanlagen gedient haben. Da bräuchte man dann wirklich eine ziemlich große Vorlaufzeit, um das halt zu untersuchen.
Wäre vielleicht interessant. Wir haben ja schon gesprochen heute am Nachmittag. Bin gespannt, ob Heinrich irgendwas damit anfangen kann, was ihr da rausgefunden habt. Und vielleicht können wir da ja dann auch ein Follow-up machen. Also ich würde eigentlich gern wissen, was Heinrich jetzt dazu sagt, zu dem, was ihr da rausgefunden habt. Ob sich das jetzt mit Dingen deckt, die er überhaupt noch niemandem erzählt hat, oder ob es völlig, ja, für ihn sinnfrei ist oder ja. Ich werde ihn auf jeden Fall auf die Sendung hinweisen und ihn dann fragen, wie da sein Eindruck war. Das
Also was wir jetzt als Viewer und Monitor also mit absoluter Sicherheit sagen können, ist, ja, Benny war on target, er war unter der Erde, in irgendwelchen Erdtunneln. So,
Ja, ist auch gar nicht gesagt, ob wir da wirklich von derselben Anlage sprechen, von der Heinrich gesprochen hat. Keine Ahnung. Ich kann.
Ja, das kann sein. Also man muss dazu sagen, eine Eigenart beim Remote Viewing ist es, dass wenn es mehrere Ziele gibt, aber man nur eines spezifiziert, dass der Viewer oft von dem interessantesten Ziel angezogen wird.
Das heißt, ihr könntet jetzt in Gängen gewesen sein, die noch gar nicht wirklich bekannt sind, jetzt in der Neuzeit.
Könnte sein, allerdings waren ja bei dem Strukturviewing, also bei der ersten Session, schon künstliche Objekte dort angebracht, wie zum Beispiel diese Kante zum Abseilen lassen.
Aber scheint schon eine Weile her zu sein, dass da wirklich Aktivität war dort.
Also diese Kante, die sah ziemlich modern aus. Man hatte da halt so Noppen drauf, dass man nicht abrutscht.
Okay.
Ich glaube, du hattest sogar so eine Gefahrenmarkierung, also so ein
Ja,
gelber
also
Streifen.
genau die Oberfläche dieser, also ich werte das als Ausrüstungstool für Höhlenforschung. Die Oberseite ist genoppt, das heißt ähnlich wie bei diesen Bahnsteigen, die wir so kennen, dass man nicht drauf ausrutscht und in die Tiefe fällt. An der Seite sind Einlassungen in diesem Sims, wo man sich A dran festhalten kann, wie in Griffen, wo man aber auch halt Seile dran befestigen kann. Und diese Struktur, die sah doch sehr, sehr modern aus. Also ich würde sagen, nicht älter als, sagen wir mal, 20 Jahre.
Da bin ich jetzt gespannt, ob Heinrich da irgendwas davon weiß. Und das ist quasi der Eingang dieser Anlage. Der sieht so aus.
Das ist der Übergang zwischen den oberflächennahen Tunneln.
Ah, das ist schon in der Anlage drinnen.
Also da hat man sich offensichtlich durch die oberflächennahen Tunnel gearbeitet, bis dass man den Schacht nach unten entdeckt hat, hat diese Vorrichtung dort angebracht und ist dann über diese Vorrichtung dann, ja, hat sich dann in die Tiefe weiter abgeseilt. Einen richtigen Eingang haben wir nicht entdecken können, weil diese Umgebung wurde plattgestampft.
Das heißt, wirklich einen Zugang von der Oberfläche gibt es da nicht, der sichtbar wäre oder leicht zugänglich wäre.
Man müsste dann halt am besten nach Baustellen, also nach Baustellen suchen, ehemaligen Baustellen, wo man glaubt, dass da irgendwie gebaut wurde, weil es ist sehr stark anzunehmen, dass dieser Eingang verschüttet wurde. Also muss man nur die Augen aufhalten wenn es jetzt nicht allzu lange her ist natürlich, nach Flächen, Löcher in der Wiese oder sonst irgendwie.
Aber jetzt ist es nicht mehr einfach zugänglich.
Nein.
Hochspannend. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde noch ganz gerne auf Ceres eingehen. Ganz kurz jetzt von euch ein Fazit zu diesem ganzen Erdstall-Ding.
Ja, also der Zwergplanet Ceres, der
Nein,
jetzt
zuerst mal
gerade.
ein Fazit zum Erdstall-Ding von euch beiden. Ganz
Ah,
in
das
kurz.
Fazit zum Erdstall. Gut, da würde ich sagen, ist ein sehr komplexes Thema. Also eigentlich bräuchten wir noch mehr Sessions auf gewisse Aspekte. Vor allem die allerursprünglichsten Erbauer, die halt diese Steine benutzt haben. Woher diese Technologie auch kommt, das wäre noch interessant. Also das scheint ja eine völlig unbekannte Technologie zu sein.
Technologie selbst.
Die Technologie selbst, ja. Ja, und halt auch die Zusammenhänge. Also was ist da im Zweiten Weltkrieg passiert? Was ist im Mittelalter geschehen? Wurden diese Erdställe vielleicht noch anderweitig genutzt, wie man es ja bei einigen anderen Erdstellen vermutet? Ja, also es sind noch viele Fragen offen, aber ich hoffe, wir haben auch einige Daten liefern können, die für die weitere Forschung interessant sind.
Und wie gesagt, jetzt bereits seit 20 Minuten sollte dein Blogartikel online sein. Und
Der ist bereits online,
ich
ja.
lege dann auch noch einen Link drauf. Und dort sieht man das dann in aller Detailgetreue, was wir natürlich jetzt in der Sendung nicht so genau besprechen können.
Genau, also alles, was wir beschrieben haben, ist da mit Skizzen aufgelistet, mit Beschreibungen, kann man sich jetzt alles anschauen.
Ja. Das Interessante ist natürlich immer, wenn man das dann verifizieren kann. Ne? Also in dem Fall natürlich ein Target, das jetzt nicht mehr zugänglich ist, aber genau deshalb fand ich es auch irgendwie interessant, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, da irgendwas drüber zu erfahren. Aber vielleicht gibt es da noch mehrere Informationen, die noch nicht bekannt waren, und dann könnte man das, was ihr da heute erzählt habt, verifizieren. Was wir gerade drauf und dran sind, zum Beispiel verifizieren zu können, wahrscheinlich ist Ceres, jetzt noch ganz kurz, das ist also der Zwergplanet im Asteroidengürtel, glaube ich. Die Sonde Dawn nähert sich diesem gerade an, ist jetzt ein paar tausend Kilometer, soweit ich weiß, noch entfernt davon. Es gibt da diese hellen Flecken, die da immer wieder beobachtet werden, stark reflektierende Flächen. Stefan, du hast das geviewt. Irgendwelche Erkenntnisse dazu?
Also ich habe folgende Session gehabt. Der Planet wurde halt komplett durchleuchtet, durch verschiedene Stufen, sprich Außenansicht, dann ein Stück über der Oberfläche, dann 100 Meter unter der Oberfläche, 1 Kilometer, 10 Kilometer, 100 Kilometer und so weiter bis in den Kern von Ceres. Und ja, dabei habe ich mir die verschiedenen geologischen Schichten angeschaut. Und was interessant ist, an der Oberfläche, ja, es ist halt staubig, eisig, wie man es jetzt halt schon sehen kann auf den Fotos. Allerdings, wenn man etwas tiefer geht, es gibt dort offenbar sowas wie Spalten, Eisspalten oder Gletscherspalten, hatte ich den Eindruck. Und wenn man dann ungefähr 1 Kilometer tief ist, dann kommen offenbar auch Wassereinschlüsse. Also es wirkte sehr salzig, es war relativ warm, das Wasser. Und wenn man sich da so umschaute, sah man auf dem Grund sowas wie ja, Eispartikel, Eisbruchstücke. Also es erinnerte ein bisschen an Trockeneis, wenn ich das
Flüssiges,
so sagen kann.
salziges Wasser an der Oberfläche?
1 Kilometer tief
Ah, okay.
hatte ich das jetzt wahrgenommen. Also an der Oberfläche gibt es diese Risse, die halt an Gletscherspalten erinnern. Und ich habe sogar kurz sowas wie einen Geysir wahrgenommen, also irgendeinen Gasausstoß. Die sind aber ziemlich klein, also zumindest das, was ich da jetzt wahrgenommen habe. Es gibt ja auch diesen Saturnmond Enceladus, wo es ja riesengroße Geysirfontänen gibt. Die sieht man ja von weitem schon.
Ja.
Aber hier diese, die waren jetzt ziemlich klein. Und ja, da bin ich gespannt, ob die Sonde dann auch Geysire wahrnehmen
Da
wird.
bin ich wirklich gespannt, ja. Und diese reflektierenden Flächen, könnte das jetzt Eis sein, oder was ist da deine Idee? Was ist dein...
Also diese beiden reflektierenden Punkte, diese leuchtenden Punkte, die haben wir noch nicht gezielt geviewt. Ist schon angedacht, aber ich vermute, also entweder guckt da irgendwelches Eis raus oder es sind irgendwelche, ja, es ist gefrorenes Wasser, was an die Oberfläche tritt, oder es könnten auch Geysire sein. Also ich tendiere momentan zu Geysiren, aber wie gesagt, wir haben diese beiden speziellen Punkte auf der Oberfläche nicht geviewt. Das war jetzt so eine allgemeine Session.
Verstehe.
Und
Hochspannend.
also geologisch ist das Ganze auch recht interessant. Wie gesagt, es gibt da so dünne Wassereinschlüsse. Lebenszeichen habe ich da jetzt nicht wahrgenommen. Also es war halt, es wirkte wie recht klares Wasser. Ich sah da keine Schwebeteilchen oder sowas. Aber es war auf jeden Fall recht warm. Und ja, je tiefer man dann in den Planeten hineingeht, desto fester wird es auch. Also es ist erst wie Wassereis, also quasi so ja, lehmig, eisig, wie eine Mischung aus Wasser und Eis. Sind ja diese Zusammensetzungen von diesen eisigeren Planeten. Und ja, dann wurde es irgendwann sehr fest, ziemlich harte Felsen, so grau-weiß harte Felsen, die fast schon kristallin anmuteten. Und dann gibt es auch eine Zone, die richtig heiß ist. Also Ceres scheint tief im Inneren tatsächlich auch einen heißen Mantel oder Kern zu haben. Also ich hatte da den Eindruck, dass man da als Mensch verkochen würde einfach. Und es hat auch ein gewisses Leuchten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Magma sein muss, wie im Erdkern, aber es war schon ziemlich heiß, was dort passiert. Und Ja, dann gab es noch interessante Formationen, fast in der Nähe des Zentrums, sowas wie Geoden, also Kristalleinschlüsse. Das sah aus wie ein Amethyst und also oberhalb waren so Kristalleinschlüsse, die sahen aus wie Amethyst, so violett. Und auf dem Boden war so eine Art Kies, der bestand aus roten und violetten ja, Kieselsteinen. Sah sogar recht schön aus. Und das ist allerdings auch mit einer Art Flüssigkeit gefüllt und es ist halt unglaublich heiß, also viel zu heiß für Menschen. Ich würde mal sagen, könnte über 1000 Grad haben dort. Und da fühlte ich mich an den Film The Core erinnert, der innere Kern. Da sind wir auch in so einer Riesengeode unter der Erde, die angebohrt wird. Und es hatte schon was davon, aber es war in dem Fall viel, viel kleiner. Also da könnte man wahrscheinlich nicht mal aufrecht stehen in diesem Hohlraum, den ich da hatte. Und ja, dann bin ich halt in die Mitte des Himmelskörpers gegangen und da war einfach nur ein massiver schwarzer Kern. Also das war, als wenn man Eisen aufeinander gepresst hat. Also ich vermute, Ceres hat tatsächlich eine Art Eisenkern, obwohl er so klein ist.
Faszinierend. Okay, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Erstens mal, dass ihr euch die enorme Arbeit angetan habt, diesen Stollen und diese Erdstelle, muss man sagen, zu viewen und auch für das Gespräch heute Abend. Danke vielmals. Ich freue mich schon sehr auf weiteres, vielleicht ja mit Heinrich zusammen und ja, wünsche euch jedenfalls weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei dem, was ihr da macht, bei eurem äußerst ungewöhnlichen Hobby.
Ja, gern geschehen und ich freue mich auf Feedback. Also Remote Viewer freuen sich immer auf Feedback.
Okay,
Stimmt.
dann
Danke.
danke Benny, danke Stefan und bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Okay, tschüss. Das nächste Mal Crop FM findet statt am 15.05.2015. Es wird ein Streifzug durch das rätselhafte Europa mit Gabriele Lukas. Ich habe sie damals in Bosnien getroffen. Wir werden sicher auch über die Bosnien-Pyramiden kurz sprechen. Über pyramidale Bauten innerhalb ganz Europas, vor allem auch aber über ihre Forschungen, die sie da in Wien angestellt hat, einige interessante Dinge an die Oberfläche gebracht hat. Freue mich schon sehr. Gabriele Lukas, nächstes Mal live auf Corporate Fan am 15.05. zur gewohnten Zeit. Bis dorthin. Danke fürs Zuhören und macht es gut.
It started in a valley, with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding. We startled the baboo. We begged for happy endings. But someone nuked the zoo. What would